Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der heutigen Folge werden wir nicht alleine spazieren, sondern mit, sagen wir mal, dem Geist eines Barons, nämlich des Baron Karl oder Karl Baron, eines Wiener Originals, der in Favoriten gelebt hat. Und zwar so, ja, also Ende des 19. Jahrhunderts bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, bevor es losgeht, nochmal herzlichen Dank an unsere Unterstützerinnen, heute an Flo, Andi und Georg. Und wenn auch du uns unterstützen möchtest, auf unserer Website steht, wie das geht, beziehungsweise empfiehl doch einfach unsere Podcast-Folgen an jemanden weiter, der sich für Wien oder Wiener Bezirke oder Geschichte in Wien interessiert. Das freut uns immer sehr, wenn eine neue Person uns auf zum Beispiel Spotify oder einem anderen Podcast-Player folgt. Genau. Ja, heute also Baron Karl und ich sage Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Liebe Fritzi, wenn man auf der Universitätsbibliothek der Universität Wien zu Baron Karl eingibt, dann kommt da eine Diplomarbeit, die heißt Wiener Originale der Zwischenkriegszeit, Kraus-Friederike 2008. Ja, ich kenne nicht so viele Kraus-Friederikes, die sich mit Wiener Originalen so gut auskennen wie dich. Ich nehme an, das warst du, die diese Diplomarbeit geschrieben hat, oder?
Genau.
Ja, wieso?
Wieso?
Naja, also du hast dein Studium damit abgeschlossen, aber wie kamst du auf Wiener Originale der Zwischenkriegszeit als Diplomarbeitsthema?
Naja, also eigentlich war der Ursprung die Gräfin Triangi, die war die zentrale Figur dieser Diplomarbeit, von der mir meine Großmutter viel erzählt hat. Und dann ist dazugekommen der Goldfüll für den König, der in dieser Zeit wahnsinnig bekannt war, über den wir auch einmal sprechen können.
Ja, über die Gräfin Triangi haben wir ja schon eine Folge gemacht.
Genau, die haben wir schon. Und dann hat mein Betreuer, der Professor Karl Wotzelka,
mit dem wir auch schon eine Folge gemacht haben.
Ja, also alle sind schon alles vorgekommen.
Ja.
Der hat gesagt, ja, aber wenn ich über Wiener Originale schreibe, dann bitte soll ich auch über den Baron Karl schreiben. Denn sein Vater, oder er auch im 10. Bezirk gewohnt haben, hat diesen Baron Karl noch als Bezirksoriginal sozusagen gut gekannt. Und der scheint also wirklich sehr, sehr jedem Favoriten geläufig gewesen zu sein. Und da habe ich also den Baron Karl, von dem ich eigentlich nur damals ein einziges ein Buch gekannt habe, von Peter Henisch, das geheißen hat, oder heißt, von Baron Karl. Ja, und da habe ich mich halt näher mit dem beschäftigt.
Wenn man jetzt das Abstract auf der Uni-Website liest zu deiner Diplomarbeit, steht da, Originale stehen am Rand der Gesellschaft, deren Spielregeln sie nicht immer einhalten. In dieser Arbeit werden anhand von Wiener Beispielen aus der Ersten Republik Spezifika dieses Menschentypus und seine gesellschaftliche Funktion beleuchtet. Ja, wieso war denn der Baron Karl, wieso stand er am Rande der Gesellschaft? Ich meine, Barone stehen ja eigentlich meistens in der Mitte der Gesellschaft.
Ja, er war kein Baron, sondern er hat Baron geheißen. Und er hat sich eigentlich selber an den Rand dieser Gesellschaft gestellt und ist natürlich auch durch die Umstände dieser Zeit ist es auch begünstigt worden, dieses ein bisschen an den Rand stellen.
Was war denn seine Geschichte? Wo wurde Karl Baron geboren? Ist er immer schon in Favoriten gewesen, wo er dann am bekanntesten war? Oder woher kam er eigentlich?
Na, geboren ist er in Böhmen 1882, aber sein Vater war an und für sich war natürlich ein Böhme, war aber in Wien, ich glaube bei den Wienerberger Ziegelwerken beschäftigt und ist dann nach Böhmen wieder zurückgegangen. Das war der Ferdinand Baron und dort ist auch der Baron, also der Karl, zur Welt gekommen. Und die Eltern sind aber dann wieder nach Wien zurückgekehrt, haben aber dann nicht mehr bei, der Vater hat dann nicht mehr bei den Ziegelwerken gearbeitet, sondern die Mutter hat einen Hausbesorgerposten bekommen, oder haben beide einen Hausbesorgerposten bekommen. Es ist ihnen eigentlich ganz gut gegangen. Der Vater war im Übrigen dann Maurer und hat es in Böhmen sogar bis zum Polier gebracht. Und die haben drei Kinder gehabt und einer davon war eben der Baron Karl.
Ja, Familie, also es gab drei Kinder, eine Schwester und einen Bruder
Ja,
oder
zwei Schwestern und
zwei
einen
Schwestern.
Bruder.
Und eine davon hieß Anna Pölzer. Der Name kommt, ist mir irgendwo schon mal untergekommen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie das war. Sag mal.
Ja, ihr Mann war, also ihr Mann, der Pölzer, war Cousin vom Johann Pölzer. Und dieser Johann Pölzer war ja ein sehr bekannter Sozialdemokrat und hat da in einer leitenden Funktion. Und dessen Frau, die Amalie Pölzer, die da wahrscheinlich bekannt vorkommt, war auch eine geborene Baron. Die war wieder eine Cousine vom Vater vom Karl, also vom Ferdinand Baron. Und diese Amalie Pölzer ist eben die Amalie, nach der das Amalienbad, das Amalienkino im 10. Bezirk.
Genau. Also eine Urfavoriten der Familie, Amalienbad, stimmt, genau das war's.
Ja, man weiß aber nicht, wie die zum Karl Baron, also wie die, ich meine, wie sie verwandt waren, weiß man schon, aber man weiß nicht, ob es da irgendwelche Kontakte gegeben hat.
Okay. Okay, also der Vater war dann Maurer. Hat der Karl auch einen Beruf erlernt?
Ja, der hat Tischler gelernt. Er hat Tischler gelernt und hat im Arsenal als Tischler gearbeitet. Und hat dann aber im Zuge dieser Arbeit einen Arbeitsunfall erlitten. Hat ihm irgendwer aufs Jochbein mit einem Hammer geschlagen oder so irgendwie, also ein Unfall. Und er ist ohnmächtig geworden. Und wie er aufgewacht ist, das war 1905, ist er dann wieder, wie er aus der Ohnmacht erwacht ist, hat er gesagt, so, und jetzt arbeitet er nichts mehr.
Okay, naja, fair enough.
Ob er da irgendwie einen Schaden erlitten hat oder ob er halt beschlossen hat, das ist ihm zu gefährlich, weiß man nicht.
Und aber hat es dann eine soziale Absicherung gegeben oder hat er dann weiß ich nicht, ein Arbeitsunfähigkeitszertifikat oder Arbeitslosengeld oder
Nein.
Invalidengeld bekommen oder irgendwas?
Nein.
Nein.
Er
Okay.
war sehr musikalisch. Er hat drei Instrumente gespielt, Geige und Cello und Flügelhorn, glaube ich, und hat, wie der Vater im Übrigen auch, und hat dann, ist auf die Straßen spielen gegangen und hat natürlich auch gelegentliche Tischlerarbeiten angenommen und hat sich so über Wasser gehalten. Und nachdem es der Familie finanziell damals noch gar nicht so schlecht gegangen ist, oder ja, ist er vielleicht auch unterstützt worden, obwohl der Vater nicht mit dem einverstanden war, dass er nichts mehr gearbeitet hat.
Und also, wo hat der dann gewohnt?
Naja, einstweilen noch bei den Eltern und dann ist er der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Da ist er eingezogen worden, ist aber dann an Typhus und Blattern erkrankt, hat einen sehr langen Krankheitsurlaub gehabt und hätte 1918 er hätte schon früher wieder eingezogen, werden sollen für den Dienst ohne Waffe. 1918 ist er dann desertiert, hat ihn auch nicht mehr gefreut, das Kriegsspüren. Es ist ihm aber nichts passiert. Also es war, also interessanterweise, ist er dann ganz einfach ausgemustert worden. Und die Mutter war schon verwitwet. Und da hat er, die hat er dann unterstützen müssen und da hat er gelegentlich gearbeitet.
Okay, und jetzt sind wir also mit 1918 in der Zwischenkriegszeit angelangt, in der deine Diplomarbeit hauptsächlich spielt. Wie ist es, was hat, also darf, jetzt muss ich mal ganz grundsätzlich fragen, wie hast du denn eigentlich zu dem Baron Karl geforscht?
Ja, das war ein bisschen schwierig, weil es nicht sehr viel gibt. Also es gibt Zeitungsausschnitte, aber eigentlich viele, ich meine, es gibt schon in der Zwischenkriegszeit auch Zeitung, also Berichte. In der Kronenzeitung habe ich einen Bericht gefunden. Und es gibt dann, es hat der Leiter vom Bezirksmuseum Favoriten, gewisser Herr Schödel oder Schrödel, besser gesagt, hat über den Baron Karl geschrieben. Mhm. Und wie gesagt, der Peter Hänisch, bei dem ist aber wirklich Fact and Fiction vermischt.
Der ist ja auch ein Schriftsteller, ja.
Ist ja
ein
Romanschriftsteller, genau. Und ja, und dann war es halt, man ganz einfach die Meldezettel und so weiter, die was halt die Fakten sind, was eruierbar ist. Ne?
Aber du hast ja dann auch quasi Oral History betrieben und hast auch Menschen gefunden, die den noch gekannt haben, oder? Weil
habe ich gefunden, ja. Ich habe damals alle, also, oder viele Pensionistenheime in Wien angeschrieben und habe gefragt, ob Leute bereit wären, über die Gräfin Trianci, Baron Karl und den Goldfüllfederkönig mit mir zu reden. Mhm. Und da hat es, also naturgemäß möchte ich fast sagen, über die Gräfin Trianci waren die meisten und aber über Baron Karl auch.
Mhm. Und was haben die so erzählt? Also zum Beispiel oder geschrieben oder wie war das dann? Da ging es ja dann eigentlich, wolltest du ja dann herausfinden, jetzt abgesehen von diesen Daten wie Geburtstag und sonst irgendwas, was der eigentlich gemacht hat. Das war ja auch das Forschungsziel, oder auch?
Das, was er gemacht hat, genau, und wie ihn die Leute empfunden haben.
Bitte.
Das war ja diese Originale sind ja so ein bisschen, haben ja so eine Hofnarrenrolle gespielt, nicht? In der Gesellschaft. Mhm. Und ja, da hat's, ich kann zitieren das Schreiben von einem dieser Befragten. Das war ein gewisser Herr Karl Kutil, das war Jahrgang 1920. Mhm. Und der hat den Großteil seines Lebens im Favoriten verbracht. Mhm. Und der hat mir damals dann geschrieben, der Baron Karl spielte dagegen, je nach innerem Alkoholpegel oder vielleicht auch Laune, Rollen vom ruhig besonnenen Alten bis zum durchsetzungsbereiten Aktivisten. In der Wahl seiner Domizile war er sehr variabel, vom Schläfer in freier Natur, in Sandkisten bis hin zu Althausruinen etc. Markant war seine Bekleidung, Altkleidung bis hin zu modifizierten Lumpen. In sommerlich festlichem Rahmen trug er auf dem nackten Oberkörper eine steife Frackbrust und Mascherl. An einem Gürtel hängt diverses Metallgeschirr. Die Bierreste aus den Fässern werden herausgekippt, der Bierhansel, und müssen nach seinen Worten, damit sie greifen, mit purem Alkohol veredelt werden. Hierzu wird auch Methylalkohol oder Holzgeist genommen, der angeblich ärztlicherseits zur Erblindung führen soll. Er sah jedenfalls wie ein Turmfalke. Der Baron Karl war jedenfalls die markanteste Person in dieser Sparte. Mhm. Also das so ja, hat der ihn empfunden, muss aber auch nur ein Kind gewesen. Naja, 20er Jahrgang, dann nicht so ein Kind, aber ein junger Mensch gewesen sein.
Mhm. Okay, weil es heißt ja nämlich, dass der Baron Karl immer eben herumgestriffen ist, musiziert hat und eben immer viele Kinder um den herum waren. Wieso war das so? Oder wie war das?
Ja, er war, also ich glaube, dass er schuldig war, aber ein guter Mensch. Und er war sicher schon im Ersten Weltkrieg sehr bekannt, weil die Soldaten haben gesagt, die im Ersten Weltkrieg schon, gut gehen wird es uns erst wieder, wenn der Baron Karl wieder aufspielt. Das heißt, dass der schon in den 10er Jahren, also in späten, also in 18 oder so, sehr bekannt war und als Original. Ja, eben.
Vor allem in Favoriten unterwegs.
In Favoriten, ja.
Ja, genau. Der Herr Kutil hat es ja schon angeschrieben, wo er gewohnt hat. Also irgendwas in Sandkisten oder?
Ja, ja, der hat im Sommer hat er sie so in Mistkisten auch. Also ist, man hat gesagt, oft hat er, ist er aufgetaucht und war mit Erdäpfelscheunen oder mit was weiß ich nicht mehr bedeckt, was, wenn die Leute halt zufällig an Mist reingeschmissen haben, wie er drinnen war. Mhm. Oder er hat in Kohlenkisten, Kohlenkellern übernachtet, da ist er oft schwarz wie ein Rauchfangkehrer herauskommen. Mhm. Oder er hat in Erdlöchern übernachtet. Mhm. Oder gewohnt.
Wo gab es bitte Erdlöcher? In Erdberg?
Nein, aber gar nicht so weit, ne, schon weit entfernt. Aber im 10. Bezirk in der Kreta.
Kreta, sag bitte, das ist immer sowas, was immer wieder vorkommt, wo ich auch nie genau weiß, was das ist.
Ja, die Kreta ist so das Gebiet zwischen Geiselbergstraßen, Gudrunstraßen, wo die, da bei der Ankerbrotfabrik in etwa, da Richtung runter Gudrunstraßen. Und das hat Kreta geheißen, weiß man nicht genau warum. Einerseits hat es einen Aufstand in Kreta gegeben und dort.
Auf der Insel.
Bitte? Auf der Insel.
Auf der Insel.
Mhm. Und im 10. Bezirk war es sehr unruhig. Mhm. Da ist es sehr oft zu Raufereien und so gekommen. Mhm. Oder auch zu Begegnungen mit der Polizei, zu unangenehmen. Mhm. Und man könnte daher kommen. Oder, wie man weiß, ist der 10. Bezirk ja mit Lössboden und Lehmboden gesegnet. Und Kreta ist die italienische Bezeichnung für Lehm. Also könnte ganz einfach eine etymologische Bedeutung haben. Ne? Okay. Und da war aber der Baron Karl durchaus nicht der Einzige, der in so Erdlöchern gewohnt hat. Da haben ganze Familien oft Wirklich? Verbracht. Naja, es war eine total arme Zeit.
Wow, okay.
Und im Winter, wenn es zu kalt war, hat er sich angeblich vor Polizeistationen gesetzt und hat auf seiner Geige krächzend gespielt, so lang, bis ihn die Polizisten festgenommen haben, wegen Unruhe. Ja, wegen Ruhestörung, nicht wegen, und haben ihn halt übernachten lassen, auf dem Polizeirevier.
Okay, aber das heißt, er war ein bekannter, akzeptierter Mensch in der Gesellschaft und ja.
Ja, das war so, dass man den durchaus, ich möchte fast sagen, integriert hat, nicht? Weil er hat ja von was leben müssen und er hat ja von Gelegenheitsarbeiten gelebt. Mhm. Das heißt, er ist am Viktor-Adler-Markt gegangen, hat geholfen den Standlern, oder halt was halt angefallen ist. Und das Geld, das er verdient, oder er hat gespielt auf seiner Geige und hat halt dann Geld gesammelt, hat aber angeblich von diesem Geld, was er nicht wirklich notwendigst gebraucht hat, für die Kinder Süßigkeiten und Sachen gekauft und hat es denen weitergegeben. Mhm. Also er muss wirklich ein guter Mensch gewesen sein.
Also und die sind mit ihm rumgezogen, die Kinder, und
ja, die Eltern haben es wirklich und haben die Kinder unter seiner Aufsicht lassen.
Wow.
Mhm. Haben es allerdings ermahnt, sich zu waschen. Weil sie haben gesagt, du schaust so bald so aus wie der Baron Karl.
Also, Style-Vorbild war er keins.
Nein.
Okay. Naja, und wie ist es dann so weitergegangen? Also dieses Leben hat er geführt, so eben in der Zwischenkriegszeit. Aber er hat ja dann doch noch länger gelebt. Wie war das dann in der Nazi-Zeit? Da war das ja eigentlich so, dass Menschen, die nicht dem Nazi-Ideal entsprochen haben, sehr schnell deportiert wurden, arrestiert wurden.
Ja, nein, das ist ihm nicht. Er hat schon vor dem Krieg, hat er schon teilweise in Obdachlosenheimen übernachtet und gewohnt. Da hat es eines gegeben, also etliche gegeben, eins zum Beispiel im 3. Bezirk, zum Bienenstock hat es geheißen. Mhm. Ist Erbsensackel oder Erbsien genannt worden.
Aha, weil?
Weil die Leute Erbsen. Hauptsächlich, das ist eigentlich aus der Gaunersprache, weil man im Zuchthaus halt sehr viel Erbsen essen bekommt. Mhm. Und der Baron Karl hat aber gewohnt in einem in der Gänsbacher Gassen, das ist noch ein Arsenal. Gibt es heute, glaube ich, das Gebäude immer ziemlich sicher noch. Und da hat er Sackelpickt.
Das Wort Sackelpicker.
War Sackelpicker, ja,
cool.
Damals im Krieg. Und da hat er sich also durchaus kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um die Nazis gegangen ist. Er hat zum Beispiel gesagt, also der Gauleiter Bürkel hat angeblich gesagt, ist einmal abgereist und hat gesagt, wenn der Flieder wieder blüht, dann komme ich wieder. Und der Baron Karl hat ganz öffentlich gesagt, seitdem schneiden die Wiener die Fliederbaum an. Und lauter so, also er hat wirklich sich kein Blatt vor den Mund genommen und es ist ihm aber nichts passiert. Er ist schon so ein bisschen interniert dort gewesen. Also sie haben ihn nicht rauslassen. Mhm.
Aber es ist ihm jetzt nichts. Also er ist jetzt nicht
nicht deportiert in KKZ gekommen und nicht umgebracht worden.
Ja, was schon eigentlich auch dafür spricht, dass er schon sehr integriert war und akzeptiert in der Gesellschaft, weil so Nazis sind ja, ja, können ja so schnell weniger zimperlich sein. Ja. Apropos, Karl, Baron Karl, es hat ja einen, hat es nicht einen, den Mitbegründer oder Gründer von der HC Strache-Partei, war der, hat der nicht auch so geheißen?
Der hat Karl Baron geheißen, oder heißt noch immer Karl Baron?
Heißt noch immer Karl Baron. Vermutlich aber nicht verwandt, oder weiß man nichts?
Nein, das glaube ich eher nicht. Und ganz sicher ist, ist die Weltanschauung von Karl Baron, oder nehme ich mal an, nicht die von Baron,
Baron Karl.
Karl. Ist, jetzt wird es ein bisschen verwirrend.
Ja, aber interessante Namensgleichheit eigentlich, ja. Aha, naja, und dann war der Zweite Weltkrieg, also es hat aber, ja, dann war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Und was ist dann? Wie ging dann das Leben von Baron Karl weiter?
Der Baron Karl ist angeblich auf die Straßen und ist durch die Straßen von Favoriten getanzt und hat gesungen und war total glücklich und hat mit den Kindern Ringelrein getanzt und angeblich haben die Menschen mit ihm gefeiert, weil er war schon wirklich ein Symbol. Mhm. Und ein befreiter Karl, also ein befreiter Baron Karl, hat sowas wie Freiheit für alle bedeutet.
Oh, schön.
Also so, ich glaube, er muss schon einen wahnsinnigen Bekanntheitsgrad innerhalb von Favoriten gehabt haben. Mhm. Nee. Und er hat halt dann weiter, ja, ich meine, die Zeiten waren ja für alle nicht gut und er hat halt mitgeholfen, das zerbombte Favoriten aufzuräumen und hat halt da sein Leben gefristet. Und am 13. Oktober 1948 hat ihn ein Lastwagen erwischt. Nee. Favoritenstraßen, Ecke Schleiergassen. Ich glaube, es war ein amerikanischer Armeelastwagen und er war tot.
Okay. Also auf den Straßen Favoritens.
Gestorben.
In den Himmel vielleicht aufgestiegen.
Weiß ja, man hat ja immer gesagt, er fährt direkt in den Himmel. Ich bin ein armer Reicher und ich fahre direkt in den Himmel.
Naja, so möge es auch sein. Wie wurde er dann begraben und wo?
Ja, dann haben also die Musiker von oder Musikanten oder ja von Favoriten gesammelt oder ein Musikverein von Favoriten gesammelt und das ist ein Riesenbegräbnis am Zentralfriedhof, ist er, glaube ich, am Zentralfriedhof gekauft worden. Es ist ein Riesenbegräbnis geworden. Angeblich haben wir Straßenbahnzüge einschieben müssen.
Damit die Leute da dabei sein können,
damit die
oder
Leute
was?
Dabei sein können.
Wow.
Das ist, fast 10.000 Beteiligte waren.
Wirklich?
Oder Trauergäste waren dort.
Und Schenelech.
Schenelech war das, ja. Es ist gestanden, die Favoriten begraben ihren Baron wie einen Fürsten. Mhm. Worin bestanden eigentlich seine Verdienste? Es waren einfach sein Humor und seine Eigenschaften als Mensch. Und er ist als, ja, der liebe Augustin von Favoriten bezeichnet worden. Und es hat ihn ein altkatholischer Priester eingesegnet und der hat ihn sogar mit Christus verglichen.
Oh, wow.
No, was, okay. Ja, was ja schon.
Weil er ja Tischler war.
Ja, aber nicht Zimmermann. Und da sind natürlich dann die sehr konservativen Zeitungen auf den Plan getreten und haben das halt sehr verurteilt, dass das so ein Damm war, weil sie gesagt haben, eigentlich war er arbeitsscheu.
Also das Wort ist dann noch verwendet worden, 1948, sehr schön.
Ja, naja, gut. Ja. Das ist es ist ja nicht verschwunden, das Wort.
Ja.
Dann ja, ist diese Grabanlage aufgelassen worden am Zentralfriedhof und das Bezirksmuseum Favoriten hat Grab am evangelischen Friedhof in Matzlens, am Matzlensdorfer Platz gekauft und pflegen das auch.
Aha, interessant eigentlich. Zuerst altkatholischer Ritus, dann evangelisch. Also er war quasi ein Mann für alle Religionen.
Genau,
konfessional und regional.
Genau.
Weil er war ja in Favoriten und im dritten Bezirk unter anderem aktiv.
Ja.
Von Erbsien nach Kreta.
Gut.
Vielleicht war er auch ein Marmeladinger, so wie unsere Freunde in Haiti.
Naja, weiß ich nicht, das Marmelade. Egal.
Egal. Jedenfalls steht in deinem Abstract, und ich finde, das ist ein schönes Ende dieser Folge über diesen sehr interessanten Menschen. Karl Baron, geboren 1882, der auf den Straßen Favoritens des 10. Wiener Gemeindebezirks lebte und von der Bevölkerung, vor allem von den Kindern, für seine sanfte und liebenswürdige Art geschätzt wurden. Und jetzt kommt: An diesen Personen konnte exemplarisch gezeigt werden, Originale stehen durch ihren Individualismus zwar in Opposition zur Gesellschaft, sie können aus dieser Position heraus aber auch eine Funktion erfüllen. Sie unterhalten und sie halten in der Tradition der Hofnarren ihrem Umfeld einen Spiegel vor. Das finde ich richtig, richtig schön. Mich hat diese Folge sehr gut unterhalten, und wie immer schätze ich die Unterhaltung mit dir sehr. Und ob wir jetzt narrisch sind oder nicht, sei dahingestellt.
Ja, jeder Mensch, der nicht narrisch ist, ist ja fad.
Das stimmt. Also insofern sind wir nicht fad, sage ich jetzt mal.
Ja, würde ich auch so sehen.
Und ich finde das sehr gut so. Ja, und irgendwann, irgendwie hast du Favoriten schon so, jetzt sind wir schon mit dem Baron Karl durch Favoriten gestriffen, vielleicht schauen wir uns Favoriten so ein bisschen genauer an.
Wäre doch eine gute Idee.
Ja, machen wir das in unseren nächsten Folgen, finde ich super. Freue ich mich drauf. Liebe Leute, habt einen schönen Tag, seid ein bisschen exzentrisch in eurem Alltag und liebenswürdig und sanft und lustig und ja.
Ihr müsst ja nicht gerade in Kohlenkisten schlafen.
Nein, das müsst ihr nicht. Waschen könnt ihr euch auch, wenn ihr wollt. Das finden wir auch gut. Und zum Beispiel, wenn ihr unsere, ins letzte Tröpfelbad gehen und oder unsere Folgen über Wiener Schwimmbäder anhören.
Ja. Ja. Oder die letzten sonnigen Tage genießen und ins Freibad gehen.
Genau. Ja, oder auf die Donauinsel oder zu den in den Nacktbadebereich in der Lobau. Gut. Ganz wie ihr wollt. So viele Möglichkeiten. Oder einfach wieder mit uns durch Wien spazieren.
Beste.
Das ist das Beste. Ich sage Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Adieu. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.